Servus und grüß Gott zu einer neuen Folge von
Bits, Buffs und Bildung.
Ja, willkommen zur ersten Episode nach der Sommerpause. Heute spreche ich mit Christian Huberts, einem Kultur- und Medienwissenschaftler. Er erzählt uns ein bisschen was zu seinem derzeitigen Projekt, nämlich Schule mit Games gestalten. Gut, dann würde ich sagen, legen wir los. Ja, lieber Christian, herzlich willkommen nochmal hier bei mir im Podcast. Also es freut mich natürlich besonders, wenn Leute zweimal kommen. Der Martin war auch schon das zweite Mal da, aber bietet sich an. Ich möchte mich auch nochmal ganz herzlich bedanken, dass du da an mich gedacht hast bei dem Thema. Das trifft natürlich doch sehr gut meine Thematik. Genau, also Schule mit Games gestalten ist ja das Thema des Podcasts. Und ja, ich hatte dich gebeten, vielleicht ein bisschen was zu diesem Projekt zu erzählen, damit ja das Lehrerkollegium und vielleicht auch die Schüler, weil die, wenn wir ansprechen, die werden vielleicht dann auch die Lehrerkollegen und Kolleginnen dann darauf bringen, das vielleicht mal im Unterricht auch einzubauen oder sich zu informieren. Das wäre natürlich super. Und ja, damit ein herzliches Willkommen, lieber Christian.
Ja, vielen Dank, dass ich wieder hier sein darf. Freut mich sehr. Soll ich einfach ein bisschen erzählen über das
Projekt? Ich würde sagen, wir legen einfach mal los und vielleicht kannst du ja mal anfangen damit, wie das überhaupt zustande kam. Also, weil das ist ja schon etwas, wo man sagt, naja, Schule und Games, wie kommt man auf diese Idee? Wie bringe ich das zusammen? Weil du verfolgst vielleicht auch die Diskussion in Social Media, Digitalisierung und Bildung, das ist schon gerade auch Handy und Social Media, da geht es schon gerade heiß her und jetzt kommt ihr und sagt, ja, bring mal doch noch die Videospiele mit in den Unterricht. Aber das hat ja natürlich alles Hand und Fuß. Und vielleicht könnten wir damit starten, dass du da ein bisschen über die Entstehungsgeschichte vielleicht berichtest.
Ich kann ja auch erstmal so ein bisschen als Kulturwissenschaftler einsteigen, weil was ich immer ganz spannend finde bei dem Thema ist, dass diese Idee, digitale Spiele in den Schulunterricht zu bringen, unglaublich alt schon ist. Also es gibt wirklich Beispiele aus den 60er Jahren in den USA, wo das schon gemacht wurde, ganz konkret. Das heißt, jetzt rund 60 Jahre später ist das eigentlich gar nicht so neu. Aber man merkt natürlich trotzdem, dass dort noch einiges zu tun ist, gerade wenn man so vielleicht an die eigene Schulzeit denkt. Die Spiele, die ich dort gespielt habe, also am Computer, die waren, naja, quasi den Standardunterricht kaum vorzuziehen. Die Stiftung Digitale Spielekultur, bei denen ich jetzt als Projektleiter eben für Schule mit Games gestalten NRW zurzeit tätig bin, die ist schon seit einigen Jahren dran, eben dieses Thema zu bearbeiten. Es gab schon 2022 zwei Modellprojekte, wo in Berlin und auch schon in Nordrhein-Westfalen eben quasi mit wissenschaftlicher Begleitung überprüft wurde, ob das denn ja überhaupt sinnvoll ist, was bringt, bei den Lehrenden, aber auch bei den SchülerInnen gut ankommt, wenn man eben digitale Spiele im Unterricht einsetzt. Und die Ergebnisse dieser Modellprojekte waren sehr positiv. Die Lehrkräfte fanden, dass sich digitale Spiele im Unterricht bewährt haben. Die SchülerInnen fanden es auch super. Und quasi ausgehend von diesen Ergebnissen des Modellprojekts in NRW haben wir jetzt quasi wieder gefördert durch das Ministerium für Schule und Bildung in NRW eben das Projekt Schule mit Games gestalten NRW gestartet, um aus diesen Ergebnissen eben auch was zu machen und den nächsten Schritt zu gehen, nämlich ja aus so einem Modellprojekt rauszukommen und rein wirklich auch in so eine gelebte Praxis des Einsatzes von digitalen Spielen im Unterricht. Die Modellprojekte haben natürlich auch auf Probleme hingewiesen, die wir jetzt dann eben auch adressieren wollen. Das heißt, Kern des aktuellen Projekts ist dann jetzt eben vor allen Dingen, Unterrichtsmaterialien zu entwickeln, die sich mit verschiedenen Spielen, die wir ausgesucht haben, auseinandersetzen, die beinhalten und die eben möglichst einfach einzusetzen sind, möglichst niedrigschwellig einzusetzen sind an Schulen, um Schulen eben wirklich fit zu machen, Games einzusetzen. Der Schulalltag ist ja doch dann recht stressig. Viele so klassische Serious Games, die veröffentlicht werden, die haben dann manchmal Lernmaterial dabei. Wenn man dann reinguckt, ist das dann manchmal halt nur so ein paar Blättchen mit Hintergrundinformationen und ein paar Fragen vielleicht, die man dann den SchülerInnen stellen kann. Was wir aber machen wollen und jetzt auch in den nächsten Wochen im Rahmen von Workshops zeigen werden, ist, dass wir da wirklich ausführliche Unterrichtsmaterialien entwickeln mit Verlaufsplänen, die wirklich auch angedockt sind, so ans Curriculum des Schulunterrichts in NRW und die eben ja sehr niedrigschwellig einzusetzen sind für Lehrkräfte. Und das Ganze wollen wir dann auch noch erproben im Herbst und Winter mit Projekttagen an Schulen in Nordrhein-Westfalen. Und all diese Materialien, die wir gerade entwickeln, werden dann eben auch noch aufbereitet und frei veröffentlicht, sodass sie dann theoretisch auch außerhalb von Nordrhein-Westfalen eingesetzt werden können. Alles eben mit der Idee im Hintergrund, dass es eben ja so selbstverständlich wird, Games einzusetzen. Und die Hürden, die man vielleicht noch so im Hinterkopf hat, sich herausstellen, als sie sind gar nicht so groß.
Ja, ich sehe gerade hier die 5 Termine sind es, die ihr da anbietet mit 5 verschiedenen Spielen. Das bedeutet, dass man in dieser einen Stunde, das wird ja dann über Zoom laufen, also online, dass die Lehrerinnen und Lehrer sich dann da einloggen und zu dem Spiel ein bisschen was erfahren, oder? Also was ist das für ein Spiel? Und dann aber auch, wie funktioniert dann die konkrete Unterrichtseinheit, oder? Die ist dann schon fertig oder wird die dann zusammen mit den Teilnehmenden entwickelt? Wie muss man sich das vorstellen?
Genau, die Unterrichtseinheit ist schon fertig. Wir kooperieren da mit Professor Dr. Jan Büllmann und Dr. Lisa König vom Zentrum für didaktische Computerspielforschung, die für uns diese Unterrichtsmaterialien entwickelt haben. Zum Zeitpunkt der Workshops, wo die dann vorgestellt werden, wo die Spiele vorgestellt werden und so ein bisschen die Nutzung dieser Unterrichtseinheiten vermittelt wird, sind die wie gesagt, inhaltlich fertig, aber wir wollen die dann eben auch noch aufbereiten, ein bisschen schick machen, glattbügeln, auch noch mit den Erfahrungen, die wir aus den Workshops dann sammeln, eventuell noch Dinge anpassen und werden die dann zu einem späteren Zeitpunkt quasi final veröffentlichen, voraussichtlich im Januar 2026. Grundsätzlich sind die schon fertig.
Okay, weil ich da unten noch lese, Projekttage, also 5 Projekttage sind geplant, die dann zwischen Oktober und Dezember stattfinden. Ist es dann etwas, wo nur wenige Schulen dran teilnehmen, wo man sich bewerben muss? Oder steht,
alle Teilnehmenden der Workshops aus NRW, alle Schulen, die dort teilnehmen, haben die Möglichkeit, sich quasi Los in den Topf zu werfen und das Ministerium für Schule und Bildung und die Medienberatung NRW suchen dann 5 Schulen aus, an denen wir dann diese Unterrichtsmaterialien, also jedes der 5 Unterrichtsmaterialien an einer Schule quasi ausprobieren im Rahmen eines Projekttages mit einer Schulklasse. Die werden dafür auch noch ein bisschen im Hinblick auf halt die anderen Bedingungen von Projekttagen angepasst. Und das soll uns dann eben auch noch dienen, dort Erfahrungswerte zu sammeln und zu schauen, was vielleicht noch angepasst werden muss. Und dann haben wir eben bis Frühjahr 2026 dann eben auch in der Praxis erprobte Unterrichtsmaterialien, die wir zur Verfügung stellen können.
Ja, jetzt hast du gerade eben das Hauptkernproblem, glaube ich, schon angesprochen, nämlich wenn es bei uns um den Einsatz generell von Unbekanntem geht, in dem Fall sind es ja jetzt Spiele, und wenn ich an Spiele denke, dann denke ich an Xbox oder dann denke ich an sonst was. Natürlich muss das ja so sein, dass das auf den Geräten läuft, die in der Schule zur Verfügung stellen. Und jetzt nehme ich nochmal unsere Schule als Beispiel. Also wir haben natürlich Computerräume, da läuft jetzt Windows, und die Schülerinnen und Schüler haben für sich selber, also für den Unterricht ab der 8. Klasse bei uns alle flächendeckend Tablets, also in dem Fall iPads. Jetzt, wie, wenn das Spiel jetzt angeboten wird auf dem App Store und das kostet Geld, oder kosten die überhaupt Geld, und in welchen Plattformen, ich denke jetzt an Steam zum Beispiel, könnt ihr das überhaupt an Schulen bereitstellen? Also ich nur bei Steam jetzt. Ich habe eine Kreditkarte als Schule, wo ich mir dieses Spiel dann kaufen kann? Oder wie bringe ich das auf die Schülerrechner dann im Computerraum? Vielleicht kannst du da nochmal, habt ihr ja sicher einen Plan oder da habt ihr ja sicher Erfahrungen gemacht, dass das natürlich nicht so einfach ist wie zu Hause, ja, wo ich es mir einfach runterlade oder kaufe und dann ist es auf meinem PC. Wie stellt man Spiele in einer Schule unter den realen Bedingungen bereit?
Genau, das ist auch so eine der zentralen Erkenntnisse aus dem Modellprojekt, dass die Spiele selbst, der Einsatz der Spiele selbst eigentlich wunderbar funktioniert, aber quasi die Spiele überhaupt erstmal in den Schulen quasi anbieten zu können, zum Laufen zu bringen, die große Hürde ist und man dort vieles beachten muss. Ich habe immer noch gut in Erinnerung, vor 3 Jahren quasi in die Stiftungsräume zu kommen und mein Kollege, der damals das Modellprojekt bearbeitet hat, dann so 20, 30 Tablets auf dem zentralen Tisch bei uns liegen hatte, um dort Updates von Mario Kart zu installieren, weil das an den Schulen einfach nicht möglich war, weil zwar WLAN vorhanden war, aber eben der WLAN-Beauftragte der Schule gesagt hat, nee, nicht für Spiele-Updates. Also das sind Hürden. Da haben wir dann jetzt für die 5 Spiele, die wir ausgewählt haben, auch verstärkt darauf geachtet, dass sie eben möglichst unabhängig sind von so großen Plattformen. Wir haben Spiele, die zum Beispiel einfach im Browser laufen. Ein Themenschwerpunkt ist Erinnerungskultur jetzt für die Unterrichtseinheiten, die entstehen. Und wir nutzen da zum Beispiel das Spiel Spuren auf Papier der Gedenkstätte Venen, wo es um die NS-Euthanasie-Morde geht. Und das läuft im Browser sowohl auf Laptops als auch auf Tablets, ist quasi sehr universell einsetzbar, kostet auch kein Geld. Es braucht natürlich einen Internetzugang, aber es braucht jetzt keine regelmäßigen Updates oder so, wo dann jedes Mal genau vielleicht Probleme auftreten, das zu bewerkstelligen. Andere Spiele lassen sich kostenlos downloaden, stehen in den verschiedenen App-Stores zur Verfügung. Wir haben jetzt insgesamt nur ein Spiel, was quasi kostenpflichtig ist und auch von den Hardware-Anforderungen am anspruchsvollsten ist. Das ist das Spiel The Darkest Files von Paint Bucket Games aus Berlin entwickelt und in diesem Jahr veröffentlicht, wo es um Aufklärung von NS-Verbrechen in der Nachkriegszeit geht. Also super spannendes Spiel, auch gerade für Geschichtsunterricht, für Auseinandersetzung mit Täterverantwortung und NS-Unrecht. Genau, das wollten wir unbedingt reinnehmen, weil es ja am Ende dann auch nicht nur darum gehen kann, immer nur Spiele zu nutzen, die quasi so handgeschneidert sind für so diesen Einsatz in der Schule, sondern es muss ja letztlich auch mit Spielen gehen, die auch so aus dem kommerziellen Unterhaltungssektor kommen. Das ist uns als Stiftung auch immer wichtig, dass man die SchülerInnen eben auch mit Gegenständen abholt, die sie auch schon kennen aus ihrem Alltag und man jetzt nicht nur ausschließlich mit Serious Games arbeitet. Genau. Und da haben wir tatsächlich dann auch die größten Herausforderungen. Zum Glück gibt es Darkest Files auch auf Plattformen, die jetzt kein klassisches Digital Rights Management wie Steam haben, also wo man unkomplizierter Lizenzen erstehen kann und das Spiel dann auch unkompliziert installieren kann und ohne Online-Zugang nutzen kann. Genau, aber natürlich muss da geschaut werden, dass dann eben auch ein Budget zur Verfügung steht, um das quasi als Unterrichtsmaterial anzuschaffen. Oder ob es vielleicht langfristig, das ist jetzt nicht Teil dieses Projekts, aber eine langfristige Überlegung, die auch schon als Ergebnis und Blick in die Zukunft des Modellprojekts ins Zentrum gestellt wurde, dass man sowas wie Bildungslizenzen einfach ermöglicht. Also dass es hoffentlich in Zukunft einfacher möglich sein wird, bei Spielen, die sich für den Unterricht eignen, sowas wie eine Bildungslizenz zu erwerben, die dann eben für die ganze Schulklasse zur Verfügung steht und quasi sehr unkompliziert eingesetzt werden kann. Oder das Ganze vielleicht auch im Rahmen von quasi Mediatheken, von Schulmediatheken, dass das dort einfach für den allgemeinen Einsatz zur Verfügung steht. Aber das sind natürlich Prozesse, die laufen noch, da muss noch viel geklärt werden. Aber da wollten wir auch so ein bisschen drauf schauen, dass wir mithelfen können, das möglich zu machen. Genau, aber alle anderen Spiele brauchen nicht viel Hardware, laufen im Browser, stehen kostenlos in App-Stores zur Verfügung. Und ja, letztlich braucht es dann aber trotzdem insofern so ein Mindestmaß an Infrastruktur, dass einfach irgendwie ein Internetzugang zur Verfügung steht und eben die SchülerInnen über Hardware verfügen, auf die sich die Spiele installieren und dann auch anwenden lassen.
Ja, das Spuren auf Papier habe ich selber mit Schülern mit einer Schülergruppe schon mal gespielt. Das ist schon wirklich sehr beeindruckend. Ich finde auch eins der Spiele, was ja ganz gut zeigt, warum man Spiele im Unterricht einsetzen sollte. Bei The Darkest Files muss ich passen, aber ich glaube, das ist ja auch auf der diesjährigen Gamescon vorgestellt worden, oder? Das ist ja ein ganz aktuelles Spiel.
Genau, das ist im März diesen Jahres veröffentlicht worden, war jetzt auch nochmal auf der Gamescom zu sehen. Genau, beim Deutschen Computerspielpreis auch. Und ja, ist einfach ein Spiel, was auch also in Deutschland, aber auch international sehr, sehr positiv aufgenommen wird, eben gerade, weil es einfach so ein ungewöhnliches Thema sehr gut umsetzt und damit ja einfach geeignet ist auch für den Einsatz an Schulen.
Ja, und wie du schon gesagt hast, halt auch ein kommerzielles Spiel mal, also eigentlich nicht anders wie, ich sage jetzt mal böse gesagt, Fortnite, obwohl das Thema natürlich ja ganz anderes ist, aber trotzdem mit dem Hintergedanken natürlich, damit auch Geld zu verdienen, was bei Spuren auf Papier ja nicht der Hintergedanke war, sondern da tatsächlich ja der Hauptgedanke ist, inhaltlich auch an eine gewisse emotionale Herangehensweise an das Thema zu übermitteln. Und das ist auch das, was ich dich auch noch mal fragen wollte. Spiele generell, natürlich, wir haben auch den Anspruch, also wir haben auch neuere Richtlinien jetzt bekommen für guten digitalen Unterricht. Und ein Anspruch dabei ist, die Schülernähe, oder anders formulieren, die alltägliche Begegnung mit Digitalität auch in den Unterricht zu bringen, quasi so wie Schüler ja Digitalität im Alltag begegnen. Und das sind natürlich auch Spiele. Das heißt also, auch bei uns ist mehr und mehr gefragt, wie kriege ich eigentlich den digitalen Alltag, dem Schüler ausgesetzt sind, sei es Social Media, sei es Videospiele, auch in den Unterricht als motivierender Moment von mir aus, aber auch thematisch. Was können jetzt Spiele eigentlich leisten, was der klassische Film oder ein Podcast und so weiter nicht leisten können? Das ist ja die Hauptfrage auch, um Eltern davon zu überzeugen, weil wenn die Videospiele hören und jetzt das auch noch im Unterricht, die halten, glaube ich, den Mehrgewinn sehr begrenzt. Aber dem ist ja nicht so, also meiner Meinung nach nicht. Aber wie ist da so eure Erfahrung und wie ist da so deine Einstellung zu der Geschichte?
Ich meine, einmal ist es ja so, dass wir jetzt tatsächlich in erster Linie Spiele nutzen, die gezielt quasi für Einsatz im Unterricht entwickelt wurden. Das ist deswegen auch notwendig, weil neben dem Hindernis so von Hardware und zum Beispiel Online-Infrastruktur, über die wir gerade schon kurz gesprochen haben, ein anderer großer Faktor einfach Zeit ist. Also es gibt unheimlich viele tolle kommerzielle Spiele, über die man wunderbar im Unterricht sprechen könnte, die spannende Themen ansprechen, die aber einfach auch zu lang sind und zu umfangreich, um sie sinnvoll im Unterricht einzusetzen. Das heißt, die Spiele, die wir nutzen, sind alle relativ kurz. Die lassen sich im Idealfall auch einfach in einer Unterrichtsstunde spielen und einsetzen. Aber natürlich hat uns auch die Frage umgetrieben, ob das da nicht eigentlich zu entfernt ist, so von der digitalen Alltagsrealität der SchülerInnen, wo die eben auch ganz andere Spiele spielen. Auch da konnten wir so ein bisschen schöpfen aus dem Modellprojekt, wo wir auch als Ergebnis herausgefunden haben, dass den SchülerInnen gar nicht so wichtig ist, dass sie jetzt unbedingt die Spiele, die sie schon kennen, von zu Hause im Unterricht spielen, sondern dass überhaupt was anderes zu machen als für den Standardunterricht unheimlich attraktiv war und die eigentlich happy war mit einer Art von Spielen, die man ja, wenn man so ein bisschen böswillig draufblickt, dann vielleicht manchmal so als Chocolate-Covered Broccoli bezeichnen könnte. Also so Brokkoli, der mit Schokolade überzogen ist, damit die Kinder den dann auch essen und sich nicht beschweren. Und gleichzeitig sind wir aber auch überzeugt von den Spielen genug, um zu sagen, die haben schon auch einen unterhaltsamen Charakter. Das sind jetzt keine super trockenen Spiele, sondern welche, die man einsetzen kann. Langfristig wäre es natürlich trotzdem schön, wenn eben auch so die populären Titel mehr vorkommen können und man auch dort die SchülerInnen quasi direkter abholt in ihrer digitalen Lebenswirklichkeit. Dazu ja, braucht es aber auch noch mal ja, dezidiertere Methoden, glaube ich, und Rahmenbedingungen, um das gut machen zu können. Weil genau, wenn das Handy einfach verboten ist in der Schule, dann kann man es auch schlecht einsetzen, schlecht damit umgehen. Und wenn so ein Spiel wie Fortnite zum Beispiel, wo man ja wirklich Internetverbindung braucht, wo auch rechtliche, auch datenschutzrechtliche Fragezeichen auch dran sind mit DSGVO und so, bis man sowas einfach im Unterricht einsetzen kann, wird wahrscheinlich noch ein bisschen Zeit vergehen. Wobei es ja teilweise auch spannend wäre, ne? Gerade Fortnite ist ja auch ein Spiel, was über den Kreativmodus der Bestandteil des Spiels ist, ja auch viel Inhalte bietet, die jetzt ganz abseits vom Kern Gameplay des Spiels sind. Ich denke da zum Beispiel an ein Holocaust-Museum, das vor ein paar Jahren im Rahmen von Fortnite quasi veröffentlicht wurde, was sich wahrscheinlich wunderbar einsetzen ließe im Rahmen von Unterricht.
Ja, ich kenne das natürlich bei Minecraft. Da gibt es ja die eigene Education-Version, die wir öfters oder die ich öfters eingesetzt habe, auch im Rahmen von Projekttagen, wo wir dann ja innovative Baukonzepte für modernes Wohnen und so uns angeschaut haben und die Schüler da wild die neuesten Häuser, wie sie sich vorstellen, in Zukunft sein könnten, bauen. Geht gut, wenn es speziell dafür solche Editionen dann gibt, die Microsoft dann anbietet. Aber vom Datenschutz her muss man natürlich immer ehrlich sein. Zum Beispiel bei Microsoft ist es halt, wenn es auf dem Computer oder im Computerraum ist und so weiter und es keinerlei persönliche, private Geräte sind, ist es nicht so schlimm. Aber wenn das dann auf den Privatgeräten installiert werden muss, und das wäre natürlich bei sowas genauso. Also ist immer, man muss halt immer schauen, wo ist der Benefit dafür, und der lässt sich beim Datenschutz immer dann aushebeln, wenn man sagt, anders ist es halt auch gar nicht möglich. Also ich kann diesen Unterrichtsgegenstand in der Form, wie ich ihn gerne vermitteln würde, auch emotional, anders gar nicht übermitteln. Und dann kann man immer das begründen, dass man vielleicht die ein oder andere Kleinigkeit beim Datenschutz umgeht. Manche Sachen kann man nicht umgehen, aber andere, wie zum Beispiel eine Videoaufnahme in Sport, um Bewegungen zu analysieren, geht nur so, geht nicht anders. Obwohl Videoaufnahmen immer nur mit Einverständnis und so weiter gehen, würde das wahrscheinlich da sogar ohne gehen, weil man sagt, ich brauche es einfach. Das ist einfach ein zentraler Gegenstand des Unterrichtens. Und das wäre eben auch bei Spielen so, wenn das Thema anders irgendwie nicht derart gut vermittelbar wäre, dann wäre das eben auch ein Grund, vielleicht das ein oder andere, da ein Auge zuzudrücken. Aber ich sehe das Problem bei der DSGVO nicht nur bei den Spielen, sondern wir haben das Problem ja auch bei ganz normalen Apps, die geprüft werden müssen. Und egal wie gut sie sind und egal wie effektiv sie von ihrer Machart sind, wenn es in Amerika, ja, wenn der Server in Amerika ist, ist es eigentlich schon passiert. Schade, aber gut, das sind halt einfach auch Schutzmaßnahmen, die sind ja auch sehr wichtig. Ja. Genau. Du hast ja gerade schon gesagt, also es gibt natürlich auch gängige Spiele, die sich gut einsetzen ließen. Wie gesagt, ich kenne, wie gesagt, Minecraft. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, hier bei dem jetzt sowieso, aber ich glaube, das ist Absicht, dass ein bestimmter Fachbereich da überproportional repräsentiert ist. Ist es nur so ein Eindruck? Also es geht hier viel um Demokratie, Historisches und so weiter. Gibt es auch was im MINT-Bereich, wo ich sage, da plant ihr auch was in Richtung Naturwissenschaften, Mathematik vielleicht oder in der Richtung, Sprachen?
Genau, das war eine bewusste Entscheidung, weil die Inhalte des Modellprojekts, die bewegten sich quasi im MINT-Bereich oder auch im MINT-Bereich. Da ging es auch um so Fächer wie Mathematik und Physik zum Beispiel. Ich hatte ja gerade schon kurz die Anekdote erzählt von meinem Kollegen, der Mario Kart für Tablets updaten musste. Und das ist vielleicht erstmal verwunderlich, weil mit Mario Kart verbindet man spontan vielleicht erstmal gar keine Inhalte, die man irgendwie im Schulunterricht einsetzen kann. Aber das Spiel war eben im Rahmen des Modellprojekts Teil von einer Unterrichtseinheit für Mathematik, wo es um Wahrscheinlichkeitsrechnung geht. Also wenn man Mario Kart kennt, man fährt ja da Rennen, fährt über so Fragezeichen, Felder und kriegt dann bestimmte Gegenstände, also die einen schneller machen oder Schildkrötenpanzer, mit denen man auf die anderen schießen kann, um sie zu verlangsamen. Genau, und was damit dann gemacht wurde, ist, dass die SchülerInnen, also manche haben gespielt und die anderen haben quasi protokolliert, wie oft welche Gegenstände quasi über diese Fragezeichenfelder aufgenommen werden können, um da eben dann die Wahrscheinlichkeit auszurechnen, welche genau, welche Gegenstände man unter welchen Bedingungen kriegt, weil manche bekommt man ja auch nur, wenn man irgendwie auf dem letzten Platz ist. Wenn man auf dem ersten Platz ist, kriegt man andere gar nicht. Also ein Spiel, was erstmal so gar nicht kompatibel scheint mit Unterricht, hat dann trotzdem ein Einsatzgebiet im Rahmen von Mathematik. Für den Physikunterricht wurde der Portal Bridge Constructor eingesetzt, ein Spiel, wo man Brücken baut und die halt dann überprüfen lassen muss, ob die eben auch so von der Statik standhalten, wo sich dann eben ganz klassische Themen der Physik eben mit besprechen lassen. Genau. Aber weil der Fokus im Modellprojekt eben so relativ stark war auf die auf MINT-Themen oder auch auf Englisch- und Deutschunterricht, wollten wir diesmal eben auch so ein bisschen die weicheren Themen, die gesellschaftspolitischen Themen in den Vordergrund stellen. Und deswegen geht es jetzt eben im Kern um Demokratie, Erinnerungskultur und Inklusion auch noch als Feld. Da entstehen auch parallel zu den 5 Unterrichtseinheiten auch noch Elemente einer, wir nennen das Methodenbox, wo die Fachstelle für Jugendmedienkultur in NRW für uns quasi auch noch so Methoden erstellt, mit denen sich Unterricht, aber auch im Rahmen von außerschulischer Jugendbildung Games so als Feld der Inklusion entdecken lassen und SchülerInnen oder Jugendliche sich dann eben auch mit Hürden in Games und der Gesellschaft auseinandersetzen können.
Ja. Nö, das war mir jetzt nur auf der Liste aufgefallen. Ich habe das ja nicht so mitbekommen, was da vorher noch lief. Ich kann mir das nämlich schon vorstellen, weil ich selber auch, da gibt es ja so ein Serious Game rund um den Klimawandel. Dann habe ich einiges auch zur Mathe gefunden. Also ich meine, das Szenario mit dem Mario Kart, das finde ich natürlich grandios, weil das ja wirklich jetzt ein Spiel ist, was jetzt überhaupt nicht den Eindruck erweckt, es wurde jetzt in irgendeiner Form für den Unterricht oder auch für den Unterricht konzipiert. Und das wäre jetzt wirklich was, von dem, was ich eben erzählt habe, wo man direkt aus der Lebenswelt der Schüler etwas herausgreift und das direkt dann mit einem Fach verknüpft. Das wäre eigentlich das beste Beispiel, was man bringen kann, um genau das zu erfüllen, was diese eine Richtlinie quasi vorgibt, nämlich diese Aktualität oder der Alltagsbezug, den man ja immer so schwer irgendwie herbekommt. Also da steht immer Social Media im Fokus. Ja, wie soll ich denn Social Media in den Unterricht bringen? Konkret, also nicht nur das als Thema an sich, genauso beim Gaming. Also wie soll ich Gaming außer als Thema Gaming konkret als Spiel in den Unterricht bringen? Weil hier hätte ja gereicht, einer spielt am Beamer. Ja? Ich hätte ja eigentlich nur eine Switch gebraucht. Einer spielt und die Schüler protokollieren mit. Das hätte man ja sehr, sehr einfach umsetzen können, nur die Ideen fehlen halt. Also das ist ja immer das, was ich hier auch sehe. Also hier werden Ideen verbreitet und das ist eigentlich das Beste, was passieren kann, weil ja die sieht man oft nicht. Als Lehrer ist man oft so in so einem Tunnel drin, wo man schwer rauskommt und obwohl ich spiele, viel mit Freunden, entdecke ich da auch selten jetzt was, wo ich sage, ah, da könnte ich jetzt direkt ansetzen. Ja. Also von daher, das ist schon eine sehr, sehr gute Idee. Ich habe jetzt noch entdeckt, bei euch gibt es ja auch eine Datenbank, Games und Erinnerungskult der Datenbank. Das heißt, da kann ich tatsächlich auch nach Themen suchen, oder? Und nach, glaube Fächern? Ist das bei euch auf der Seite Stiftung Digitale Spielekultur?
Genau, wir haben mehrere Datenbanken, was, die im Rahmen verschiedener Projekte entstanden sind. Wir haben eine Datenbank mit Spielen mit pädagogischem Potenzial, wo man auch, ich glaube, alle Spiele findet, die im Modellprojekt angewendet wurden. Da sind, wie gesagt, ja auch Unterrichtsmaterialien entstanden. Die stehen bei uns auch zum Download zur Verfügung. Also wenn man mit Mario Kart was machen möchte, kann man das machen oder vielleicht auch auf andere Spiele übertragen. weil das war wirklich eins der Spiele, die unheimlich oft geupdatet werden wollten. Und wenn man da keinen zuverlässigen Zugang zum Internet hat, dann wird es schwierig. Genau, aber in den Datenbanken, die wir haben, findet man noch viele andere Spiele. In unseren Erinnerungskulturprojekten, die wir in den letzten Jahren durchgeführt haben, ist eben auch die Datenbank Computerspiele und Erinnerungskultur entstanden, wo genau zu spezifischen historischen Themen Spiele angeboten werden, auch mit kurzen Einschätzungen zu den Einsatzmöglichkeiten in der Bildung, wirklich sehr knapp nur. Was wir auf jeden Fall machen werden, ist bei den Spielen, die jetzt im Rahmen von Schule mit Games gestalten NRW entstehen und die auch schon in der Datenbank drinstehen, dass wir quasi die Unterrichtsmaterialien, die wir entwickeln, dann eben auch diesen Datenbankeinträgen zuordnen. Das heißt, wenn man dann ein Spiel findet und es gibt dazu Unterrichtsmaterialien, dann findet man das direkt dann in dem Eintrag, sodass dort ja einfach möglichst ohne große Hürden Schulen eben geeignete Spiele finden können und dann eben auch direkt Unterrichtsmaterialien haben, die sie nutzen können.
Ja, weil das war nämlich einer der Hauptpunkte. Ich habe ja schon mal einen Podcast rund um dieses Thema Serious Gaming gemacht und da ging es ja auch darum, wie finde ich überhaupt auch von mir selbst aus einfach Spiele, die vielleicht zu meinem Thema passen könnten. Und da wäre das jetzt zum Beispiel eine Sache, wobei hier natürlich nicht jetzt nur Serious Games zu finden sind, sondern du hast ja gesagt, zum Beispiel auch eben Mario Kart, ich sehe hier auch Assassin's Creed oder ich sehe auch Battlefield. Das heißt also auch kommerzielle Spiele, die dann halt, ja, ich denke mal mit Hinweis darauf, wie ich die nutzen kann, sonst wäre es ja irgendwie sinnlos, oder? Also steht schon irgendwie dabei, in welcher Form ich dieses Spiel wie Anno oder wie gesagt, oder Battlefield dann im Unterricht ja einsetzen kann.
Das ist ja genau, der Sinn, es gibt so eine es gibt so eine sehr, sehr einfache Kategorisierung, quasi so drei Abstufungen von wunderbar einsetzbar bis hin zu sehr schlecht einsetzbar oder auch Einsatz nicht empfohlen. Und dann eben wirklich ein kurzer Absatz zu möglichen Einsatzgebieten und Themen. Wie gesagt, diese Datenbank Games und Erinnerungskultur ist nicht quasi entstanden jetzt als Werkzeug für Schulen oder so. Wir wollten einfach für Spielentwickelnde und Gedenkorte und ArbeiterInnen so aus der Erinnerungskultur so eine Quelle schaffen. Auch Studierende setzen das viel ein, wollten aber trotzdem eben so, zumindest so einen Einblick bieten, wie das vielleicht einsetzbar war. Viele Spiele sind da natürlich, du hast ein paar genannt, Battlefield, Call of Duty ist auch drin, die sind natürlich im Grunde genommen sofort raus, wenn man so die Alterseinschränkung berücksichtigt, ja. Weil das eben ab 18er Titel sind. Ja. Manchmal machen unsere quasi Einordnung für so Einsatz in der Bildung eben auch Vorschläge, wie man vielleicht dann eher auf Videomaterial zum Beispiel zurückgreifen kann. Also es gibt gerade das neueste Call of Duty, was im Rahmen des Zweiten Weltkriegs, im Setting des Zweiten Weltkriegs spielt, Call of Duty World War II, eben auch Szenen, die sind absolut gewaltfrei, setzen sich aber sehr dezidiert zum Beispiel mit der Befreiung eines Konzentrationslagers auseinander, was einfach super spannend wäre, das zu thematisieren im Rahmen von Schulunterricht. Und gegebenenfalls lässt sich so eine Szene dann eben halt trotzdem als Video zeigen. Oder, das haben wir gemacht quasi in unserer Arbeit mit dem Spiel an Gedenkstätten, da haben wir auch ErinnerungskulturmitarbeiterInnen quasi Videos von StreamerInnen gezeigt, die diese Szene spielen und eben auch kommentieren, weil es ist ja ganz spannend, weil das ja dann auch wiederum die Lebenswirklichkeit der Besuchenden berührt, die ja teilweise mit den Erzählungen, mit den Einordnungen, die sie so von InfluencerInnen, StreamerInnen, YouTuberInnen, die sie täglich sehen, bekommen, die damit dann auch an Gedenkorte gehen und damit quasi die Arbeiter vor Ort das auch irgendwie auffangen können, dieses Wissen oder diese Geschichtsbilder, die dort vermittelt werden, kann es auch ein Zugang sein, dann halt eher Videos zu zeigen bei Spielen, die aus verschiedenen Gründen, sei es Zeitfaktor, sei es Alterseinschränkung, sei es Datenschutz, nicht anders einsetzbar sind. Ist natürlich dann schade, weil man so das eigentliche Medium nicht benutzt, aber immerhin hat man damit trotzdem eben den Berührungspunkt zur Lebenswirklichkeit der Jugendlichen. Und eben gerade, wenn es eben vielleicht sogar tatsächlich Videos sind von Menschen, die sie kennen, die sie täglich verfolgen im Rahmen von Streamingdiensten oder YouTube oder TikTok, dann gibt es da nochmal einen zusätzlichen Bezug, der ganz spannend ist. Weil da geht es ja dann auch um Einordnung von Spielen. Wie spricht man? Wie kann man über digitale Spiele sprechen? Über das, was die Spiele gut machen, was kann man vielleicht kritisieren. Also auch da gibt es viele Anlässe und Möglichkeiten, das irgendwie konstruktiv einzusetzen.
Ja, cool. Ja, das war mir gar nicht bewusst. Aber klar, natürlich, ich meine, das ist ja auch wieder etwas, was Schülerinnen und Schüleralltag ist, die ganzen Streams auf Twitch und auf YouTube und so weiter zu verfolgen. Weil ich jetzt da spontan gesagt hätte, da sitzen jetzt nicht unbedingt die Historiker, aber das darf man nicht unterschätzen. Also es gibt einen ganz bekannten, einen bekannten Streamer, der gerade genau das zum Fokus nimmt, den historischen Hintergrund. Ich weiß nicht, ob der viel Age of Empires oder Anno und aber diese ganzen Spiele. Der Name fällt mir natürlich nicht gerade ein, aber
Ich glaube, du meinst Steinwallen.
Steinwallen, ja, jetzt ohne Sex, genau. Also ich habe mal reingeguckt bei ihm, bin aber jetzt keiner, der jetzt ständig das verfolgt. Aber das ist halt entertaining auf dem, also ich habe, wie gesagt, ich sage das jetzt einfach so, du hast vielleicht da mal reingehört. Aber ich glaube, das hat schon Hand und Fuß und das ist ja auch sein Konzept. Also so hätte ich es jetzt mal eingeschätzt, da eine gewisse historische Expertise mitzubringen, ja.
Wurde auch gerade zum Spieler des Jahres beim Deutschen Computerspielpreis ausgezeichnet. Ah, also wird auch wirklich gewürdigt, seine Arbeit. Genau. Und auf der anderen Seite, ne, es gibt auch, hast du selbst gesagt, StreamerInnen, die sind jetzt nicht unbedingt irgendwie HistorikerInnen und blicken auf diese Spiele. Aber auch das lässt sich ja irgendwie einfangen, besprechen, wenn man das einfach so als Quelle versteht und als irgendwie Auseinandersetzung damit, wie so in so populären Formaten mit Geschichte umgegangen wird und wie man vielleicht da auch kritisch drauf blicken kann und das einordnen kann. Weil ja, ne, also wenn so das historische Wissen primär aus Games kommt und auch dann aus quasi so der sekundären Bearbeitung von StreamerInnen und YouTuberInnen, dann ist das ein Feld, da lohnt es sich, glaube ich, drauf zu blicken und eben auch Kompetenzen zu vermitteln, wie man das einordnen kann, damit umgehen kann und vielleicht auch kritisieren kann.
Ja, insbesondere eben kritisch, weil auch Spiele natürlich nicht nur dafür genutzt werden, gerade solche, um ja die Demokratiebildung voranzutreiben, sondern auch das Gegenteil. Also ich glaube, dass da auch Bewegungen, gerade auf Steam, ist ja bekannt, dass auf Steam relativ viel rechte Propaganda und wie auch immer rechte Gruppen sich kundtun. Und genau, sowas kann man ja im Unterricht auch mal, wenn man weiß, wo man es findet, entsprechend auch mal zum Thema machen. Also das fände ich zum Beispiel auch mal eine ganz gute Sache, weil das ja auch aus der Lebensrealität dessen ist oder derer ist. Wobei mir die Schüler gesagt haben, dass das so nicht stimmt. Also ich habe das in einem Podcast mal gehört, dass Steam da schon ein Problem hatte vielleicht oder immer noch hat. Aber Schüler haben mir das überhaupt nicht bestätigt. Die haben gesagt, nee, also das ist selten, weil insbesondere die meisten sich von ihnen überhaupt nicht auf diesen Communities rumtreiben und da angesprochen zu werden in Bezug auf solche Gruppen wie da Deutsche Adler oder sonst wie die ganzen Gruppen sich da nennen, extrem selten und überhaupt auch nicht in dem Metier, wo sie sind. Aber gut, das war wie gesagt nur etwas, was ich mal so mitbekommen habe. Wir sind eigentlich soweit durch, hätte ich gedacht. Ich hätte noch eine Sache. Wir haben ja schon viel jetzt drüber geredet, was alles noch kommen könnte, damit es ein bisschen besser läuft. Aber wenn du jetzt sagst, ich hätte jetzt eine Sache so als Botschaft am Ende vielleicht an diejenigen, die es ändern könnten, was sie ändern müssten, sei es jetzt Politiker oder auch was im Technischen, wenn es ums Technische oder ums Finanzielle geht, um dieses Projekt, was ihr jetzt da gestartet habt, so weit voranzubringen, dass sich das auch wirklich breit gefächert über die Bundesländer hinweg, deutschlandweit, leichter vermitteln ließe, leichter implementieren ließe. Was würdest du dir wünschen, wenn du jetzt quasi einen Wunsch hättest und sagst, okay, also das bremst so ein bisschen, das würde ich mir wünschen, das möglichst bald aus dem Weg zu räumen oder zu lösen, das Problem. Was wäre das?
Ich glaube, und das ist auch Kern vieler Projekte von uns bei der Stiftung, ich glaube, am meisten wünsche ich mir einfach und ich glaube, das wäre das Produktivste, um das Thema voranzutreiben, wünsche ich mir einfach Kommunikation zwischen den AkteurInnen und auch ein Vertrauen. Also sowohl in Bezug auf die Spieleentwickelnden, gerade in Deutschland, gerade die so kleine Indie-Games entwickeln mit Themen, die für den Schulkontext relevant werden sein könnten, dass die irgendwie Schulen und Einsatz in Schulen so ein bisschen im Hinterkopf haben als Gebiet, wo ihre Spiele auch nochmal anders wirken können. Und auf der anderen Seite dann eben auch so die Schulen selbst, die sich Games mehr öffnen können, gerade im Hinblick eben auch auf die technische Infrastruktur, auf die zur Verfügungstellung von Internetzugang und so, damit das dann einfach auch gut funktionieren kann. Also diese Prozesse, einfach so gegenseitiges Vertrauen zu entwickeln, miteinander zu sprechen, ist, glaube ich, total wichtig, weil nur so können digitale Spiele dann ja einfach selbstverständlicher Teil von Schulunterricht werden und nicht mehr nur dieser Gegenstand, wo man denkt, das ist eigentlich super wichtig, das einzusetzen, aber dann gibt es eben diese Reihe von Hindernissen, die es irgendwie schwer machen, wo man dann irgendwann sagt, ja nee, dann lieber zurück zum DVD-Player und ich lege dann halt irgendwie einen Film rein, um mal was anderes zu machen. Genau, ich glaube, das wäre irgendwie das Beste, was passieren könnte. Und das im Rahmen unseres Projektes passiert das ja auch schon. Und dann haben wir am Ende hoffentlich Unterrichtsmaterialien, die dann auch nochmal das so einfach machen, Games einzusetzen, dass der Rahmen, in dem das möglich ist, auch noch mal ein bisschen breiter wird, eben dieses Vertrauen in den Gegenstand auch noch mal stärker wird. Genau, und wir hoffen natürlich auch, dass sich niederschlägt einfach in Teilnahme an unserem Projekt. Unsere Workshops sind in erster Linie für Schulen aus NRW, aber wir haben jetzt auch kein Problem damit, wenn sich aus anderen Bundesländern dort Menschen für anmelden. Das findet man auch direkt auf unserer Homepage. Die Anmeldungen sind noch offen. Der erste Workshop wird am 18. September stattfinden. Die sind immer von 15 bis 16 Uhr, also auch kompatibel mit dem Alltag an Schulen. Genau, und wir hoffen, dass wir dann dass wir diesen Anfang, der mit den Modellprojekten gemacht wurde, den wir jetzt weiterführen, dass dort einfach jetzt noch mehr draus hervorgeht.
Ja, dann haben wir ja schon mal den Anfang gemacht, indem wir darüber gesprochen haben, nämlich ich als Lehrer, du als Experte. Und ich hoffe, ich bin ja in so einem Expertennetzwerk und wir erreichen ja viele Schulen, fahren durch ganz Schwaben und auch das Thema Gaming ist ab und zu mit dabei, dass ich das dann immer mal wieder mit unterbringen kann, dass es da eben so etwas gibt und dass man da eben auch durchaus Unterrichtsmaterialien findet und es nicht immer alles selber machen muss. Was ich durchaus bestätigen kann, ist leider, muss man sagen, dass vieles Gute so in der Versenkung verschwindet. Und es liegt aber auch primär daran, dass es überhaupt keine Möglichkeit für Lehrerinnen und Lehrer gibt, geschweige denn in einem Bundesland, genauso nicht wie über die Bundesländer hinweg, sich zu netzwerken, sich auszutauschen. Es gibt kein Lehrernetzwerk. Also es gibt dieses Insta oder dieses LinkedIn für Lehrer, das gibt es einfach nicht. Und wenn jemand es möchte, dann müsste er eben genau diese kommerziellen Plattformen nutzen, was eigentlich so ein bisschen zwiespältig ist, weil eigentlich als Beamter das ein bisschen schwierig ist. Deswegen bin ich da auch als Privatperson unterwegs. Aber da bekomme ich dann einiges mit. Anders bekomme ich das alles gar nicht mit. Und insofern haben wir hier zumindest schon mal den Anfang gesetzt, dass vielleicht ein paar mehr Lehrerinnen und Lehrer von dem Ganzen erfahren. Und ich hoffe sehr, auch als leidenschaftlicher Videospieler, dass das ein bisschen mehr in die Breite geht. Und ja, möchte mich bei dir ganz herzlich bedanken für dein Engagement in erster Linie, aber auch für das Gespräch, weil mich interessiert das natürlich immer brennend und ich hoffe, wir konnten so ein bisschen auch weiterbringen, dass das Interesse ja ein bisschen so geweckt wurde dafür, da vielleicht auch teilzunehmen. Und natürlich stelle ich die ganzen Links in die Shownotes, sodass jeder da auch leicht direkt auf die Termine kommt und direkt in eure Datenbank kommt. Und ja, dir noch das letzte Wort. Ansonsten bedanke ich mich ganz herzlich. Und ja, wir bleiben sicher in Kontakt, gehe ich mal von aus.
Ja, sehr gern. Und ja, wie gesagt, vielen Dank, dass ich hier sein konnte. Und Genau, wir hoffen einfach auf großes Interesse am Projekt und sind auch offen für Fragen. Also man kann uns gerne auch schreiben und werden dem Thema auch sicherlich in Zukunft weiter gewogen bleiben und da auch noch mehr zu machen.
Alles klar. Dann mach's gut, lieber Christian. Gell? Danke fürs Gespräch. Ja, und das war's schon wieder für heute. Und ich würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder mit dabei seid, wenn es wieder heißt...